Überlandflieger, der Podcast. Ja, hi zum Überlandflieger. Heute geht es weiter mit einer neuen Folge. Euer Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke. Interessante Menschen und ihre Geschichte. Und da sage ich doch einfach mal frei raus an dieser Stelle. Hallo Franzi, grüß dich.
Hallo Dagmar.
Ja, Franzi ist mein Gast heute. Wir sitzen hier entspannt beim Kaffee im Start Me Up in Minden und machen wir kurz mal die Basics, oder? Also, Franziska Grunau, 39 Jahre, kommt aus Porta Westfalica, verheiratet, 3 Kinder. Und jetzt kommt das Interessante, weswegen wir uns ja auch hier getroffen haben und ich dich kennengelernt habe. Die Frau hinter Weser-Klecks-Werk. Aber das ist dein Baby. Erzähl mal.
Ja, in der Tat ist das mein viertes Baby, wenn man so will. Das Weser-Klecks-Werk ist 2021 im Dezember entstanden. Ich hatte gerade 2. Geburtstag, also mein Weser-Klecks-Werk. Und ich bin gestartet einfach mit Handmade-Geschenkideen von Papier über Resin, Beton, Holz. Und habe dann 2022, also letztes Jahr, mit Workshops gestartet und einfach da mein Herz reingelegt. Und die Neuausrichtung für das sogenannte Weser-Klecks-Werk wird sein, dass es ganz, ganz viele verschiedene kreative Workshops und Team-Events und Team-Trainings geben wird. Kreativität an einem Ort und alles halt vor dem Hintergrund einer kreativen Auszeit.
Ja. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, wenn wir darüber reden, was du eigentlich vorher gemacht hast. Denn Weser-Klecks-Werk, das warst ja nicht immer du. Es gab noch ein Leben davor. Genau, du hast im kreativen Bereich gestartet, hast viel selbst gemacht. Du hast noch einen Online-Shop und du bist auf Märkten und Messen unterwegs. Aber du hast es schon durchklingen lassen, Workshops ist jetzt demnächst so dein Schwerpunktthema oder das, auf was du dich auch konzentrieren wirst. Und das sind jetzt schon, wie ich finde, besondere Workshops, weil ja auch die Schwerpunkte recht besonders sind.
Ja, in der Tat. Also man selbst denkt übrigens, wenn man sowas aufbaut, das kann ja jeder und das ist nichts Besonderes. Und ob da überhaupt jemand kommt und mit jedem Workshop, ich glaube inzwischen sind es über 20, die ich schon gemacht habe, stellt man fest, dass eben nicht jeder alles kann und dass es unheimlich vielen Menschen gut tut, wieder eine Sache zu tun, analog was zu machen mit den Händen und mit etwas selbstgemacht nach Hause zu fahren. Und also inzwischen habe ich eine große Tasche voll mit Workshops zum Thema Holz, Beton, Resin, ist ja so die Modedeko schlechthin, genau, mit der ich auch noch aktuell einen Online-Shop habe, von dem ich mich aber verabschieden werde. Und ich möchte auf die andere Seite, ich möchte den Menschen zeigen, wie sie selber Deko herstellen. Und ich glaube, dass das auch was ganz Besonderes sein kann, ob man ein Deko-Händchen hat oder nicht. Aber ich leite die Leute professionell an und sorge dafür, dass sie möglichst 3 Stunden das Handy in der Handtasche lassen und mit was selbstgemacht nach Hause fahren.
Ich schicke meine 3 Jungs zu dir. Wenn die das Handy in der Tasche lassen, 3 Stunden, dann wäre ich dir sowas von dankbar.
Oh, vielleicht können wir ja meine Kinder dazusetzen. Die haben zwar noch keine Handys, aber Tablets.
Die Workshops, du gehst in Unternehmen, um auch Mitarbeiterbindung, kreative Auszeit für Mitarbeitende. Finde ich ziemlich spannend. Und um die Range mal einmal kurz noch weiter zu spannen, Workshops bis hin zu Trauerverarbeitung. Da genau. Erzähl mir mal ein bisschen mehr, was da so deine Gedanken dahinter sind.
Also es baut sich natürlich gerade ganz viel auf. Bisher war ja immer der Fokus auf, ich habe Produkte produziert und Geschenkideen und ganz, ganz viele Aufträge auch angenommen für Taufen, für Konfirmationen, für Hochzeiten, individuelle Karten. Ja, und jetzt ist es so, dass ich biete auch seit 2021 Trauerboxen an, die sehr gut angenommen werden, weil ich es immer so schade finde, dass man zu einer Beerdigung nur eine Karte schenkt oder zum Geburtstag das westfälische Flachgeschenk. Über diese Trauerboxen hatte ich halt die Idee, dass man auch vielleicht für Trauergruppen, Bestehende oder auch für einzelne Personen, die nach einer Ablenkung suchen oder die einfach noch mitten im Verarbeitungsprozess sind, glaube ich, könnten kreative Prozesse helfen. Es ist ja nicht nur so, dass im Rahmen von Burnout und Prävention und Bore-out und was wir inzwischen alles haben, dass der Mensch irgendwie wieder so eine Auszeit braucht. Und leider geht das nun mal mit Familie und Arbeit nicht immer gleich eine Woche auf Malle. Aber es geht vielleicht für 3-4 Stunden abends oder nachmittags oder morgens und so. Und das ist der Fokus zum einen, wo ich sage, ich möchte in die Unternehmen und möchte als Training oder einfach auch als Team-Event zur Prävention oder als Mitarbeiterbelohnung möchte ich anbieten, dass wir eine kreative Auszeit gestalten. Die Themen kann man sich aussuchen, die kann man zusammenpacken. Ja, und es sind auch Themen für Männer, nicht nur für Frauen, weil Basteln und kreativ sein ist nicht nur ein weiblicher Prozess, sondern natürlich auch was für Männer und für Gruppen. Aber ich möchte halt auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die trauern, die traurig sind und die vielleicht auch was machen. Ob das im Sinne von, wir erschaffen ein Andenken ist für den Verstorbenen oder wirklich einfach rein dieser kreative Prozess, ein Ort, wo man sich treffen kann mit Gleichgesinnten. Ja, also da wird nächstes Jahr ganz viel entstehen und bin da auch schon dabei, diesen Netzwerken beizutreten, die es gibt. War auf der ersten Trauermesse, um auch zu gucken, kommt das an, kommt das bei den Menschen, die Interesse dafür haben, an oder bei den Institutionen wie Hospizkreis Minden, Sternkinder, gibt es ja auch ganz viele Organisationen, ja. Und das soll auf jeden Fall ein Herzensprojekt werden. Das ist nichts, womit man reich wird. Und das ist, vieles wird über Spenden finanziert. Das heißt, ich kann natürlich nicht einen Satz ansetzen, den sich keine Gruppe leisten kann. Aber das ist etwas, was ich gerne machen möchte.
Du machst auch Teambuilding. Also ja. Kreatives Teambuilding. Ich kenne das immer nur so klassisch, dass man
Kanu fährt.
Hat. Ja, und man muss über eine Leiter ja. oder irgendwie sowas rüber. Wie ist der Gedanke, dass ich kreative Deko-Ideen als Teambuilding einsetze?
Genau, es sind ja nicht nur Deko-Ideen, es sind ja tatsächlich auch gestalterische Sachen. Ich biete ja auch Acrylbilder an, Stempelschnitzen, also auch wirklich Handwerkssachen. Es ist nicht nur Deko-Bauen. Ja, ich bin ja von Haus aus Diplompädagogin und da schließt sich vielleicht auch der Kreis. Mein Mann hat mich immer gefragt, wofür ich eigentlich studiert habe, so für den Weg, den ich gegangen bin.
Das ist gemein, ne? Das fragt jeder bei Pädagogik.
Ja, das fragt aber jeder, genau. Also von Haus aus bin ich Diplompädagogin für Erwachsenenbildung und Beratungspsychologie und habe dann tatsächlich mit Kindern nochmal studiert und einen Master draufgesetzt für Wirtschaftspsychologie, weil ich gedacht habe, mit Kindern nimmt dich in der Wirtschaft vielleicht keiner. Ja, und dieses Mischmasch, was ich irgendwie an Bildung mitnehmen durfte und die Abschlüsse, die ich gemacht habe, haben mich halt dazu gebracht zu sagen, hey, also warum soll man eigentlich nur Kanu fahren und irgendwelche Seile entknoten? Und also ich kenne natürlich die klassischen Teamtrainings, ich kenne die Outdoor-Teamtrainings. Warum kann man das nicht einfach auch über kreative Prozesse gestalten? Und ich hatte auch mein erstes Teamtraining jetzt schon im kreativen Rahmen und habe da ganz tolles Feedback bekommen. Es war ein sehr entspannter Abend. Es war so gestaltet, dass es gab Teamaufgaben, aber zum Schluss auch sehr viel, was für die einzelnen Personen waren. Und ich glaube, das unterscheidet es nochmal, dass es halt nicht nur Fokus auf Team ist, sondern auch auf die einzelne Person, die auch etwas erschafft, die etwas gestaltet, etwas Individuelles und die etwas mitnehmen kann für sich. Und diese Mischung, könnte ich mir vorstellen, kann sehr erfolgreich sein. Und es hat den Vorteil, es ist nicht ein ganzer Tag. Also die Leute müssen nicht den ganzen Tag freigestellt werden oder den ganzen Tag irgendwo hingefahren werden, sondern es sind eher halbe Tage, die integrierbar sind, vielleicht auch für kleine Unternehmen, für kleine Abteilungen. Ja, und das möchte ich nächstes Jahr anbieten.
Du hast gerade schon angeschnitten deinen beruflichen Werdegang, zumindest deine Abschlüsse.
Erzähl
mal, was du vor Weser-Kleckswerk alles gemacht hast.
Ja, also meine erste Station tatsächlich war eigentlich die Bundeswehr. Ich bin so ein Lebenslaufhüpfer. Also mir reicht irgendwie immer nicht das Normale. Ich suche immer noch rechts und links nach irgendwas anderem. Also tatsächlich war ich fast 13 Jahre bei der Bundeswehr und bin Hauptmann der Reserve quasi. War da auch sehr glücklich, aber durch die Kinder und durch die Auslandseinsätze, die man gemacht hat, habe ich halt mich dann für eine Veränderung entschieden. Habe nochmal studiert, wie ich gerade erzählt habe. Und ja, also da kommt ganz viel zusammen. Tatsächlich habe ich auch in meinem Pädagogikstudium zum Beispiel Praktika als Animateur gemacht und Kinderbetreuer. Also irgendwie bin ich in alle Richtungen mal gegangen und ich glaube, jetzt fügt sich alles irgendwie zusammen. So. Und ja, die Struktur von dem Militärischen, dieses klar durchorganisierte, die Routine, die brauche ich ganz doll mit 3 Kindern.
Ey, so wie ich dich hier sitzen sehe, der letzte Beruf, den ich dir auf den Kopf zugesagt hätte, wäre die Bundeswehr gewesen,
ja.
Weil du so gar nicht wirkst. Gemein, weil jetzt denke ich komplett in Klischees, ne?
Aber das ist okay.
Das ist so, ich denke, da hätte ich jetzt so... Weißt du, was ich meine so? Und
ja.
Dann sitzt da jemand.
Und mit einer orangen Jacke und einem Kaffee und einem Puschel.
Und so ganz entspannt. Und ja, und dann war ich auch im Ausland, hab da Auslandseinsätze. Und ja.
Ja, mein Weg war ja nicht, also mein Weg war immer gut. aber natürlich auch holprig. Und ich habe nach der Bundeswehr und nach dem zweiten Studium habe ich bei einem Bildungsanbieter gearbeitet und habe dort einen Bereich für gewerblich-technische Berufe geleitet. Also auch ganz Neuland, eine wahnsinnig herausfordernde Führungsaufgabe mit einem sehr lange bestehenden Team, mit ganz viel Technik, wo ich selber natürlich wenig Ahnung von hatte. Und diese 2 Jahre waren für mich sehr, sehr fordernd. Also ich habe immer sehr hohe Eigenansprüche und ich bin auch ein Mensch des Perfektionismus. Und tatsächlich, diese 2 Jahre haben mich auch gesundheitlich schon sehr gebrochen. Also ich kenne auch nicht nur aus dem Studium, was ein Burnout oder ein Erschöpfungszustand ist, sondern tatsächlich habe ich es halt auch selbst schon erlebt mit 37. Und das hat mich zurück zur Kreativität gebracht und es hat mir geholfen, weil ich konnte mit damals 2 Kindern eben nicht 8 Wochen in die Kur und ich konnte nicht 20 Reas irgendwie machen oder eine ewige Auszeit nehmen, sondern für mich war das dann abends sich wirklich bewusst wieder Zeit zu nehmen, nämlich dann, wenn alle schlafen, dann gibt es auch keine Ausreden, auch die Spülmaschine war keine Ausrede oder der Hund, sich hinzusetzen und was für sich zu tun und das hat mir so viel Energie gebracht und ja, auch manche kurze Nächte, aber die Energie hat halt gereicht dafür, durch die Tage zu gehen und ich glaube, dass ich genau das halt auch weitergeben kann und dass das vielen Menschen hilft und dass es nicht immer gleich eine komplette Auszeit sein muss und vielleicht manche auch wach werden, dass sie wieder merken, dass sie was für sich tun müssen. Und es gibt ja viele, die mögen keinen Sport oder haben keine Lust auf Sport. Und ja, ich sage ja auf meiner Website, ne, Kreativität ist mein Yoga. Ich glaube, das ist eine gute Alternative.
Kam daher auch die Entscheidung, sich nach deinem Werdegang, wo du ja eigentlich immer bei sicheren Arbeitgebern unterwegs gewesen bist, zu sagen, ich mache das jetzt mit der Selbstständigkeit oder war das immer so ein Ding, was du mal machen wolltest?
Nein, es ist eigentlich total wahnsinnig. Andere nennen es mutig, ich nenne es verrückt. Also ich glaube, dass ich so viel ausprobiert habe und dass ich am besten bei mir selber reinpasse. Und ich glaube auch, dass ich alle diese Etappen machen musste, um mich zu trauen, selbstständig zu sein oder zu werden, also ab nächstem Jahr. Ich habe da ganz viel Respekt vor und auch manchmal Angst, weil ich habe 3 Kinder. Ich habe ein großes Haus, wir haben 2 Autos, die abgezahlt werden müssen, so der Klassiker halt. Und natürlich muss da auch Geld reinkommen. Aber ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich zu 100% verwirklichen kann und das auch irgendwie mit der Familie unter einen Hut bekomme.
Wie macht man das? Ich meine, ich habe auch 3 Kinder. Ich rechne sämtliche Ausgaben mehr als 3-mal durch, um zu gucken, passt das? Hast du dich dann da abends hingesetzt mit deinem Mann und so, jetzt haben wir mal die Kontoauszüge, jetzt machen wir eine Pro- und Kontraliste oder wie fällt dann letztlich die Entscheidung?
Nein, tatsächlich ist sie nicht aus finanziellen Gründen entschieden. Das war, glaube ich, eher hinterher so dieses, oh, hoffentlich klappt das. Ich habe es aus gesundheitlichen Gründen entschieden. Ich hatte quasi, während das Weser-Klecksberg entstanden ist, einen 30-Stunden-Job zu den Kindern dazu und habe beides durchgezogen, jeden Tag. Also eigentlich habe ich viele Monate 60 Stunden gearbeitet, wenn man das so will. Und habe dann irgendwann gesagt, jetzt muss eine Entscheidung her, weil die Familie angefangen hat, runter zu leiden. Schlafmangel, wissen wir alle, sind wir am nächsten Tag nicht gut drauf, wir haben weniger Geduld für die eigenen Kinder und das zieht sich dann natürlich so durch oder man ist unter Druck oder gestresst, weil man was fertig machen möchte, aber eigentlich geht es gerade nicht am Nachmittag. Ja, und das heißt, die Entscheidung habe ich dann eigentlich getroffen, weil ich gesagt habe, ich kann nur eine Sache machen und mit dieser Sache ging es mir gut. Wie das dann alles so gekommen ist, habe ich nicht durchkalkuliert. Ich war ja dann erstmal arbeitslos oder arbeitssuchend mit Kleingewerbe. Ja, dann hatte ich das Glück, nochmal schwanger zu werden. Das war auch so zu diesem Zeitpunkt nicht geplant. Das heißt, es hat eigentlich alles durcheinander gewürfelt, aber ich bin dabei geblieben. Und es war jetzt ein hartes Jahr. Vor allen Dingen die letzten 6 Monate waren, glaube ich, auch echt hart für meinen Mann. Nochmal mit einem Baby. Aber das bleibt dabei, dass ich nächstes Jahr in die Selbstständigkeit gehe. Und dann müssen wir natürlich die Taler drehen und wir müssen gut kalkulieren und wir müssen auch Stunden, die ich jetzt vielleicht manchmal für umsonst gemacht habe, weil man irgendwie vergessen hat, die Vorbereitung mit einzuplanen oder die Nachbereitung zu kalkulieren. Ja, also da muss ich einfach besser werden, aber ich glaube, jeder, der sich auf den Selbstständigkeitsweg macht, muss in vielen Ecken was lernen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Idee vom Weser-Klecksberg, von einem Ort, wo Menschen kreativ werden können und zusammenkommen, funktioniert.
Hast du zwischendurch mal gedacht, oh, hätte ich es doch nicht gemacht, weil das und das vermisse ich aus meiner früheren Berufswelt doch?
Nein, Noch keinen einzigen Moment, aber ich glaube, mein Mann hat das manchmal gedacht, weil man natürlich dann auch Wochen hat oder jetzt gerade so in der Weihnachtssaison. Also ich hatte in den letzten Wochen mit Baby Teamtraining, Workshops, wir haben Märkte gehabt, wir haben eine Trauermesse gehabt, eine Hochzeitsmesse und es sind ja dann noch zwei Kinder da. Das war, glaube ich, für alle hart. Deshalb wird jetzt auch Zeit, dass auch wir so als Familie wieder mehr Weihnachtszeit haben, wo man Plätzchen backt und sowas macht. Aber nein.
Gut, dann frage ich auch nicht weiter. Dann lass uns das mit dem Nein, das
kommt. Ich freue mich so drauf, was kommt. Ich weiß auch, es wird bestimmt total verrückt und also noch verrückter, weil wir eine Räumlichkeit gemietet haben. Wir haben gerade die Schlüssel bekommen und das heißt, wir müssen jetzt irgendwie nebenbei natürlich auch noch die eigenen Räumlichkeiten gestalten. Und natürlich, so wie halt Franzi ist, dürfen es dann nicht nur zwei Couchen drin stehen und drei Regale. Nein, es müssen Möbel abgecycelt werden und es muss irgendwie eine coole Lampe hin und es müssen irgendwie besondere Dinge in diesen Raum, damit die Leute, wenn sie kommen, auch sagen, wow, das ist ein Ort, wo man wiederkommen will, selbst bevor man die Schere in der Hand hatte. Ich glaube, das wird sehr herausfordernd.
Jetzt bist du ja mit was gestartet, wo man sagen könnte, das ist momentan Trend. Das machen viele. Also muss man ja eine Idee haben, die einen schon deutlich vom Markt abhebt. Sind das die Workshops, die dich von anderen Anbietern, sage ich mal, in deiner Branche unterscheiden?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es schon einen Markt für Workshops gibt und natürlich gibt es auch Mitbewerber, die Workshops mit Trockenblumen machen, mit Kränzebinden und so. Das habe ich alles auf dem Schirm. Keramik. Das finde ich gut. Also ich finde, man kann auch eine kreative Community gründen oder ein Netzwerk aufbauen, wo man sagt, Mensch, das bilde ich nicht ab, das können andere. Aber ich glaube schon, dass mich von vielen unterscheidet, dass ich von Haus aus das ja eigentlich mal gelernt habe. Das heißt, ich bringe für den wissenschaftlichen Teil und für das, was vielleicht auch ein Unternehmen braucht, schon die Vorbildung mit und auch die Erfahrung zum Thema Teamtrainings und Team-Events. Und ja, ich denke auch, dass ich Zielgruppen angepasst Angebote machen kann und nicht nur immer das Gleiche, wo sich einfach Privatpersonen anmelden. Ich glaube, dass mich das unterscheidet und ich glaube auch, der Bereich Trauer ist für viele ein Bereich, wo man sich nicht rantraut. Ich muss da auch noch über mich hinauswachsen. Also ich werde noch einen Trauerbegleiter machen, werde mich da auch noch anders mit auseinandersetzen, damit ich mich nicht nur hinsetze wie jeder andere und sage so, wir basteln jetzt was. Ich hasse übrigens das Wort basteln, aber es passt gerade. Ja, also ich glaube schon, dass mich das von anderen unterscheidet.
Ja gut, Trauer, heikles Thema. Offensiv mit umgehen, Leute ja ansprechen, darüber ja auch reden, das kann dann ja in so einem Workshop auch passieren.
Das kann passieren, aber muss gar nicht. Also ich würde es, glaube ich, offen lassen, weil es ja Menschen gibt, die das eben nicht brauchen. Aber sicherlich, finde ich, muss man natürlich auch in der Lage sein zu wissen, was passiert denn, wenn jemand sich öffnet und wie geht man damit um. Und es ist halt kein Kaffeeklatsch. Also es sind halt ernsthafte Themen und es, da kommen sicherlich auch Geschichten, wo man für sich klarkriegen muss, darf ich die mit nach Hause nehmen oder sollte ich die einfach vor der Tür auch lassen? Das ist ein Prozess, aber ich denke, wenn man feststellen würde nach 1-2 Jahren, dass es einem nicht gut tut, dann kann man das immer noch, also da kann man sich davon trennen oder verabschieden. Aber ich möchte es gern versuchen und ich glaube, dass ich so viel Kraft und Mut und Begeisterung habe, auch diese Menschen in irgendeiner Form weiterzubringen. Und zwar außerhalb einer Therapie, außerhalb einer Reha. So eine Lücke halt zu füllen, ne? Für den Alltag.
Ja, wo man sagt, nee, Therapie brauche ich jetzt nicht. Dafür ist es nicht, der Leidensdruck nicht stark genug. Genau. Aber ich fühle mich auch nicht wirklich gut. Da genau. Willst du gerne rein.
Genau, ich möchte da, zwischen möchte ich Angebote schaffen. Zwischen den extremen Fachleuten, die da sind für Menschen, die auch krank sind. Das ist ja auch, wir haben ja auch Menschen mit Depressionen. Dann gibt es welche, die sind in Behandlung, die brauchen halt wirklich einen Therapeuten oder einen Psychologen, aber es gibt auch welche, die das gut im Griff haben, die das vielleicht 10 Jahre haben, aber sagen, Mensch, mir würde das schon helfen, auch immer wieder mal irgendwie was Kreatives für mich zu tun. Na, und ja, also das ist so die Richtung Kunsttherapeut, ne? Der deckt das so ab. Mhm. Das ist auf jeden Fall spannend und das gibt es halt nicht so auf dem Markt, also dass man diese Zielgruppen auch anspricht. Es gibt kreative Geburtstage, es gibt Junggesellenabschiede, Babypartys. Ja, das mache ich auch, aber so die anderen Sachen habe ich auf dem Markt an sich noch nicht gefunden.
Du hast jetzt schon ein paar Mal deinen Mann und die Kids angesprochen. Seid ihr so ein richtiges Familienunternehmen oder wie?
Wir sind eine Chaosfamilie.
Eine Chaosfamilie.
Wir haben das Herz am rechten Fleck. Wir sind, ich glaube, seitdem wir Kinder haben, häufig auch unpünktlich. Aber wir halten zusammen.
Ich erzähle jetzt nicht, wer zu spät zum Podcast gekommen ist, aber ich war auch zu spät.
Also ich finde, wenn man damit umgeht, dann ist Unpünktlichkeit ja manchmal vielleicht auch ein bisschen charmant, wenn man das ankündigt. Ja, wir sind eine Familie, die, glaube ich, schon sehr außergewöhnlich ist, weil ich auch einen Mann habe, der sehr kreativ ist und am liebsten auch irgendwie alles selber bauen möchte und machen möchte, was natürlich nicht geht. Also jetzt gerade hat er ja auch die Kinder, während ich hier sitze. Man schiebt sich schon gerade die Kids viel hin und her und ja, ich glaube, so seine Freizeit leidet ein bisschen drunter, sein Sport schafft er noch und aber wir haben da jetzt in den letzten Tagen viel drüber gesprochen und um vielleicht so sein Bedürfnis da auch zu integrieren in unserer Familie, wird er auf jeden Fall nächstes Jahr als Mr. Weserklecks eine Rolle spielen und wird vielleicht die Lücke füllen für gezielte Workshops für Männer oder für, wir sagen mal jetzt in der Schublade, männliche Themen, also wo man auch sägt und bohrt und richtig was bauen kann, ja.
Ich bin sehr gespannt. Wie kriegst du das generell hin mit den drei Kids oder ihr? Weil du hast abends mal Workshops. Es wird immer mal ein Kind krank. Man muss hin und her jonglieren. Das ist ja Stress. Stress, den du ja eigentlich aus deinem Leben auch raushaben möchtest.
Genau, das ist eigentlich genau das, was du beschreibst, was ich ja vermitteln möchte, was andere nicht mehr haben sollen, wenn sie zu mir kommen. Das klappt nicht immer. Klar, ist auch mal ein Kind weinerlich, wenn man das Haus verlassen will, aber man muss halt trotzdem pünktlich los, weil es zahlt jeder das Geld dafür, dass er seine 3-Stunden-Workshop macht. Aktuell ist es so, dass die Schwiegermama gut unterstützt für die Großen und mein Mann dann halt das Baby nimmt. Mal gucken, also wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall viel Unterstützung auch noch bei den Freunden einfordern, wahrscheinlich müssen, weil es Wochen gibt, die man gar nicht anders gestemmt bekommt. Ne? Klar, es gibt Kita, es gibt Schule, aber es gibt natürlich auch fast alles drumherum, was nicht kontrollierbar ist. Aber ich bin jemand, der sehr lösungsorientiert ist und deshalb beschäftige ich mich dann damit, wenn es soweit ist und versuche jetzt nicht darüber nachzudenken, so, oh Gott, was passiert, wenn? Und ganz notfalls, also ich habe ja, es gibt ja AGBs, die regeln auch, wenn ich ausfalle oder krank werde, dass es einen Nachholtermin gibt oder dass die Leute ihr Geld zurückkriegen. Also das ist ja bei anderen Leuten auch so, die alleine selbstständig sind. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man das rechtlich gut geregelt hat.
Dass ihr sehr familiär unterwegs seid, kann ich bestätigen. Wir haben uns auf dem Butchermarkt kennengelernt, ja. in Minden. Das ist ja auch so Kunsthandwerk, kann man sagen.
Ja.
Ne? Wirklich alles dabei gewesen im Witz in Minden. Und da standst du hinter deinem Stand und dein Mann war mit dabei und die Kleine hast du dir vorgebunden, ne, im Carrier. Und ich weiß gar nicht, ob die anderen beiden da auch noch rumliefen. Wir sind auf jeden Fall wunderschön ins Plaudern gekommen und dann war irgendwie auch relativ schnell klar, oh, ich glaube, ich könnte mir sehr gut mit dir einen Podcast vorstellen und ob es nicht schon interessant genug gewesen wäre, haut dein Mann raus. Ja, und kennengelernt haben wir uns übrigens in Afghanistan.
Ja.
Ja, ich tippe jetzt mal drauf, Bundeswehreinsatz
ja.
oder?
Genau. Ja, also eigentlich hat ja unsere Geschichte halt sehr abenteuerlich angefangen und ich finde, unser ganzes Leben ist auch irgendwie abenteuerlich, geprägt immer von vielen chaotischen Veränderungen und Besonderheiten. Ja, wir waren damals in Kunduz im Einsatz in Afghanistan und ich bin vor Weihnachten in den Einsatz gegangen. Ich war ja noch kinderlos, recht abenteuerlustig. Also wenn man ein junge Soldatin ist und ausgebildet ist, dann möchte man auch irgendwie, man möchte losgelassen werden, weil man will ja auch irgendwie gucken, für was hat man das alles gelernt. Ich hatte eine sehr interessante Aufgabe im Einsatz. Also ich bin nicht draußen rumgelaufen mit dem Gewehr im Anschlag, um gleich so diese Kriegsgegner hier einmal beiseite zu schieben. Ich hatte einen sehr wichtigen Job, wo es um die Sicherung der eigenen Kräfte auch ging, um viel Analysearbeiten. Ja, und dann im Januar kam mein heutiger Mann auch in diesen Einsatz, damals sein zweiter. Und die erste Begegnung war, dass ich an dem Tag so gestresst und genervt war, dass ich die Tür vor dem Gesicht zugeknallt habe. Das war unsere erste Begegnung. Ja, er hat sich, genau, total. Er hat sich vorgestellt und eigentlich bin ich ein total sanftmütiger, liebevoller Mensch. Also meistens. Aber an dem Tag war ich, glaube ich, eine richtige Zicke. Und ich weiß nicht, ob es das war, aber irgendwas hat es auf jeden Fall bewegt. Und dann hat er sich sehr, sehr lange bemüht. Erst im Heimlichen. Und gab viele heimliche Geschenke und E-Mails. Es ist natürlich auch immer schwierig, ist Vorgesetztenverhältnis. Man möchte keinen verletzen. Es gibt Kameraden, wo man ein bisschen auch natürlich gucken muss. Jeder hat so seine Lieben zu Hause, vermisst die. Und dann verliebt man sich in so einem Einsatz. Schwierig, also auch gefühlstechnisch schwierig. So an einem Tag schlägt eine Rakete ein und am nächsten Tag irgendwie denkst du so, oh, den würde ich jetzt schon gerne irgendwie kennenlernen. Also mein Mann hat auf jeden Fall sehr viel gekämpft dafür, dass wir zusammenkommen. Ich habe ihn immer nur auf Deutschland verwiesen, habe gesagt, ja, nach dem Einsatz Einsatz. Und er hat dann irgendwann so kurz vor Ende gesagt, so entweder jetzt oder nie. Und das war dann ein Jetzt und ich hoffe ein Immer.
Sehr, sehr schön. Bist du viel im Ausland gewesen?
Zweimal. Genau, zweimal in zwei verschiedenen Orten, beides mal Afghanistan. Ja, man hat natürlich, es sind jetzt 10 Jahre vergangen, ne? Ich hatte keine Kinder, deshalb glaube ich, kann ich ein bisschen anders drauf zurückblicken. Mein größtes Problem wäre, wenn ich heute noch Soldatin wäre und ich hätte mir das vorstellen können, weil ich hatte eine sehr tolle Zeit bei der Bundeswehr, ist einfach, dass ich mir nicht vorstellen könnte, in den Einsatz zu gehen und meine Kinder hier zu lassen. Das ist so mein Hauptgrund damals gewesen. Oder eine Kompanie zu führen, die Kompanie zu schicken, die haben auch alle Kinder, aber selber nicht zu gehen. Deshalb habe ich mich damals dann quasi gegen die Bundeswehr entschieden und bin einen zivilen Weg weitergegangen. Aber die Einsätze haben mich, glaube ich, schon weiterentwickelt, weitergebracht. Dinge, die man wieder schätzt im Leben, die für einen normal sind, auf den Markt zu gehen, ohne Angst zu haben, dass da irgendwas passiert oder irgendwo ein ID hochgeht, sondern man geht hier einfach auf den Markt und kauft sich ein Würstchen und frisches Obst und quatscht mit jemandem und trinkt jetzt vielleicht einen Glühwein. Das sind schon Dinge, die haben sich auf jeden Fall bei mir im Kopf festgesetzt. Und ich versuche tatsächlich immer wieder, nicht wöchentlich und auch nicht täglich, aber ich versuche mir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass es viele Regionen oder Kriegsregionen gibt, wo es den Menschen nicht so gut geht wie uns. Und ich glaube, Dankbarkeit ist auch ganz wichtig, auch im Sinne einer kreativen Auszeit, dass man sich mit Dankbarkeit auf jeden Fall beschäftigt. Und das ist so meine Art, damit umzugehen.
Ich glaube, du sprichst da was sehr, sehr Elementares an, was uns ein bisschen abhanden gekommen ist. Uns geht's hier sehr, sehr gut bei allem, was man vielleicht sagt, ach, das ist schade, ne? Oder das ist gerade und das ist teurer geworden. Aber manchmal habe ich den Eindruck, uns fehlt so ein bisschen der Blick über den Tellerrand in solche Gegenden und dann einfach genau das zu sein, dankbar dafür, dass ich hier leben kann, dass ich in Frieden hier leben kann.
Dass man eine gesundheitliche Versorgung hat. Das ist ja zum Beispiel auch was Essentielles, was für uns völlig normal ist, versichert zu sein und zum Arzt gehen zu können. Ja, also jetzt so im Gespräch, ich fühle das dann auch, dann denke ich wieder, ja, es wird eigentlich mal wieder Zeit, darüber nachzudenken. Wir als Familie zum Beispiel spenden auch jedes Jahr Weihnachten, mal an ein Tierheim, mal eine Kinderorganisation, Krebshilfe. Also wir haben jedes Jahr als Familie irgendwie was, wo wir nur einen kleinen Betrag, aber wo jeder das gibt, was er für richtig hält. Das ist ja auch eine Form von, man gibt etwas zurück und ist dankbar. Aber ich glaube, dass das in jedes Leben gehören müsste. Und auch ich vergesse das und meckere über irgendwas, was mich stört und rege mich über irgendwas auf, was vielleicht im Augen mancher anderer Luxus ist. Aber immer wieder daran zu denken, glaube ich, das ist schon der erste Schritt.
Ja, also soll es auch nicht der erhobene Zeigefinger sein, sondern ja. Es ist dann, wenn man in einem Gespräch ist, wie du es gerade auch sagst, und dann erzählt jemand was und denkst du, ja, ne, ich reg mich auch manchmal bei Sachen auf, wo ich denke, so ein Quatsch. Deshalb, ja. Ne? Manchmal tut es halt einfach gut, sich wieder so ein bisschen zu erden, ne? Und um Gottes Willen, wie spannen wir jetzt den Bogen von dem, wo wir hingekommen sind, zurück zur Deko? Weil jetzt habe ich ja schon mal jemand hier, der offensichtlich ein Deko-Händchen hat, ne?
Ein bisschen, würde ich sagen.
Ich habe überhaupt keins. Phänomen bei mir, ich gehe über sowas wie den Butchermarkt, ich bin in irgendeinem Geschäft, denke, boah, das sieht super aus, das sieht so gut aus, das brauche ich für zu Hause. Dann kaufe ich das, stelle das stolz zu Hause hin und denke, hier ist auch irgendwie knapp daneben, ist auch vorbei. Also gibt es da irgendwie einen Tipp? Ich habe das Gefühl, das geht in unserem Chaos dann unter.
Okay, das kann ich verstehen. Also das passiert mir auch. Ich kaufe ja auch manchmal in Dekoläden Sachen, die mir gefallen. Und dann stelle ich die Vase und denke so, okay, die wirkt jetzt irgendwie so gar nicht. Oder es ist die falsche Blume drin. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Kleidung. Also es gibt Menschen, die wollen sich gerne gut anziehen und irgendwie fehlt aber immer irgend so ein Accessoire und dann hat man die Freundin, die genau dieses Accessoire immer findet. Ich glaube, dieses Phänomen gibt's bei Deko auch. Ich sag immer, Nachahmen ist nichts Falsches. Wenn man etwas Schönes sieht, dann kann man es ja auch ähnlich anrichten. Klar, wenn wir jetzt in die Fotos von meinem Online-Shop gucken, das ist in einer Fotobox gemacht, also ich falsche da nicht an den Fotos rum, aber es ist immer schön arrangiert. Es ist natürlich klar, dass es immer super aussieht, ja,
natürlich.
In einem kleinen Raum. Aber wenn dann vielleicht das Regal nicht aus Holz ist, sondern vielleicht weiß ist oder Anthrazit ist, dann wirkt es natürlich auch schon wieder anders. Von daher glaube ich schon, braucht man so ein bisschen ein Faible vielleicht dafür, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es Kunst ist. Und also ich bin auch eine von denen, die zwar Deko für andere herstellt und sie verkauft, aber relativ spät auch erst dekoriert.
Okay.
Schuster, ne? Und seine Leisten, da haben wir das wieder. Ja, also ich glaube, du musst es einfach hinnehmen, dass es so ist. Können deine Kinder damit leben?
Also, meine Kinder haben ja auch die Deko, sage ich da mal in Anführungsstrichen, in ihrer Hand, weil die verbreiten sich ja im Haus mit all ihren Sachen, du kennst es.
Kinderdeko, ja.
Dann hast du immer das Gefühl, um Gottes Willen, bei uns sieht's aus, verdammt, ne? So. Also ich werde nie, wenn ich bei Instagram dann scrolle und ich habe dann irgendwelche cool arrangierten Wohnungen, denke, boah, richtig gut, ne? Ja, das Zeug könnte ich mal alles kaufen, dann läge doch wieder das Lego irgendwo dabei, ne?
Ja, das ist bei uns auch so und der eigene Anspruch, also ich habe auch viel über die Kinder gelernt. Ich bin ja, wie gesagt, jemand, der irgendwie so diesen Perfektionismus in sich hat und den irgendwie auch nicht los wird. Wir hatten mal das Thema Osterstrauß und dann gab es einfach zwei. Einen durfte meine Tochter machen und den anderen ich. Dann hatte ich meinen perfekten Strauß in der einen Ecke und ihren wirklich hübschen Kinderstrauß in der anderen Ecke. Ich glaube, das Leben ist sowieso oft eine Frage eines Kompromisses.
Oh, was habe ich wilde Ostereier von den Jungs aus dem Kindergarten. Wirklich schwarz mit rotem Glitzer und so roten Federn, wo man auch denkt, aber sie haben es gemacht, deshalb wird es aufgehängt.
So sieht es aus.
Ne? Genau, und sie sind stolz.
Genau, also es gibt ja dann das Dekoherz und das Mutterherz und das muss man dann halt übereinander bringen.
Ja.
Und das kriegt man auch hin.
Hast du vollkommen recht. Du bist auch sehr nachhaltig unterwegs.
Ich versuche es.
Ich habe auf deiner Homepage gelesen. Und da ist es ja auch so ein Deko-Ding. Die Trends wechseln, man sieht sich Sachen leid. Und dann hat jeder garantiert zu Hause, entweder im Keller oder auf dem Dachboden, die Kartons mit, ne, Deko, Weihnachten 98, Weihnachten 2012, Ostern 2022. Und man denkt, eigentlich möchte ich auch ganz gern was Neues haben. Aber das kann ja auch nicht der Weg sein, weil da wird der Keller immer voller und ich hole mir immer neuen Kram. Was kann ich mit alter Deko machen?
Ja, also es gibt ja verschiedene Themen, ne? Ja, ich biete zum Beispiel auch einen Workshop zum Thema Upcycling an, wo wir mit Schalklack, also alten Sachen, wieder neues Leben einhauchen. Beim letzten Workshop war das total cool, da hat jemand ein wirklich altes Tablett mit, wo man sich so gedacht hat, okay, was will man damit jetzt eigentlich? Also eigentlich ist das jetzt eher so Sperrmüll. Und ja, das wurde ganz cool, haben wir das abgeklebt, mit zwei Farben wurde es besprüht und also ich hätte es danach auf jeden Fall nicht mehr abgeben wollen. Ich glaube, dass man vielen alten Dingen neues Leben einhauchen kann. Man muss natürlich dann auch wieder gucken, wenn ich dann irgendwelche giftigen Lacke verwenden würde, würde das auch nicht den Zweck erfüllen. Aber ich glaube schon, dass man viel machen kann. Und wenn man vielleicht anfängt und sagt, man sortiert alte Sachen mal aus, da tun wir uns als Familie oft auch schwer, aber manchmal packt es mich, dann mache ich das auch rigoros.
Aber das machst du doch nicht, wenn die Kinder da sind. Du sortierst doch aus, wenn die weg sind.
Natürlich.
Ja, wollte ich.
Aber nicht
sagen.
Die Kinderzimmer. Nein, das würde ich niemals tun. Mein Mutterherz, nein.
Na,
nein.
Komm, mit der Plastiktüte den ganzen kleinen Plastik.
Das macht mein Mann.
Okay, siehste.
Das macht mein Mann, dann fühle ich mich nicht so schlecht. Nein, da sind wir ein gutes Team. Also ich glaube schon, dass man viel machen kann. Nachhaltigkeit ist halt unheimlich schwierig. Wenn man sich damit mal auseinandersetzt und sich darüber auch mal wirklich ernsthaft informiert, dann startet das ja schon damit, was nehme ich für Kartons, wenn ich Sachen verschicke, was packe ich in die Kartons, wie verpacke ich etwas, dann gibt es Recycling-Anteile oder voll recycelfähig. Also ich habe ja auch beim Papier und bei den Postkarten achte ich drauf. Dann habe ich Füllmaterial, was aus recycelten Anteilen besteht. Die Umschläge sind zu 80% aus recyceltem Papier. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich bin ja noch ein sehr kleines Unternehmen, man muss sich das auch echt leisten können. Also es ist nicht leicht, zu 100% nachhaltig sein zu können. Und das kann ich auch gar nicht, weil dafür müsste ich allein schon fast einen Kredit aufnehmen. Ich hatte die tolle Idee, nach ein paar Monaten Weserkleckswerk, dass ich mir einen Schredder zulege und alle Kartons aus dem Freund- und Bekanntenkreis schreddere, um selber Füllmaterial herzustellen für die Pakete, die ich versende. Ja, als mir dann jemand gesagt hat, dass ein Schredder in der Größe, damit er auch richtig dicke Kartons schreddert, irgendwie so zwischen 1.500 und 2.000 Euro kostet, war diese Idee halt erstmal gestorben, weil wo sollte ich das Geld hernehmen? Man muss sich ja erstmal langsam aufbauen. Von daher muss man, glaube ich, auch so einen Mittelweg gehen. Aber ich finde, wenn man bei allem, was man tut, darüber nachdenkt, mit was man es auch macht und mit welchen Materialien man arbeitet, dann ist das eine gute Sache. Und ich habe in den Workshops, versuche ich auch immer so ein bisschen neben dieser Dankbarkeit, das mitschwingen zu lassen. Zum Beispiel, wenn wir haben ganz, ganz viel, machen wir mit Stempeln. Also so ein Handwerkszeug meiner Workshops sind Stempel, weil das kann jeder. Der muss nicht lettern können, der muss nicht zeichnen können. Es hat einen geringen Frustrationsgrad und man kann mit Stempeln einfach unglaublich tolle Werke zaubern. Also es ist irre. Auf Stoff, auf Glas, auf Holz. Stempel ist mein Ding. So, und dann haben wir so Unterlagen, wo die Leute natürlich probestempeln und gucken, ob sie zu sehr wackeln und ob es rot schöner ist als das braun. Und die verwende ich tatsächlich in mehreren Workshops. Also wenn die Leute dann kommen, haben die teilweise schon bestempelte Unterlagen und manche fragen dann auch. Und dann sage ich, ja, das ist der Beweis dafür, dass ich versuche, nachhaltig zu sein. Solange wie es nicht nass ist, verklebt ist, wird es wiederverwendet. Und da merke ich halt auch, da erzeugt man ein Lächeln und wieder ein Bewusstsein. Da geht es nur um Papier, was wir mehrfach verwenden. Ne? Oder man könnte Geschenkpapier einfach rumdrehen, wenn einem das nicht mehr gefällt. Es ist nicht groß zerknickt, man kann es auch bestempeln. Man kann es einfach nochmal gestalten. Es gibt halt ganz, ganz viele Ideen und die versuche ich natürlich auch in den Workshops mitzugeben. Sachen, die umsetzbar sind zu Hause. Oder man kann Kerzen beföhnen mit Seidenpapier, was in Schuhkartons ist. Also was man zu Hause eigentlich als Abfall hat. Es gibt unglaublich viele coole Sachen und Hacks und Tricks und was auch immer, wie wir das überall finden. Und das versuche ich natürlich auch ein bisschen teilzulassen, weil das ist meistens so dieses kleine Aha. Und das probieren die Leute auch zu Hause. Selbst wenn sie zu mir kommen und sagen, ich wurde nur mitgeschleift, ich habe zwei linke Hände, genau das probieren die zu Hause aus. Und das ist schön. Das ist schön, in den Köpfen der Leute zu bleiben. Und es ist schön, die Leute anzustiften, nachhaltig zu sein.
Ja, und das mache ich dann auch. Und dann kommen Freunde und sagen, oh schön, Dagi, haben die Jungs das gemacht? Dann sage ich, nein, das habe ich kreativ gewerkt.
Genau.
Ja, gut, ne? Franzi. Ich wünsche dir für das Jahr 2024 einen fetten Stempel mit Erfolg, Glück und deinem tollen Konzept. Ja, dass das alles genauso wird, wie du das dir wünschst, weil wer hier mit so leuchtenden Augen von seiner Selbstständigkeit erzählt, das kann nur gut werden. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier gewesen bist, dass wir plaudern konnten über Weserkleckswerk, über dich und deine Familie. Und ja, ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Und wir hören uns hoffentlich dann zur nächsten Folge vom Überlandflieger wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS. Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.